Liebe Brüder und Schwestern, es geht ums Vergeben. Jesus, der uns auffordert, zu vergeben. Und das, wir kennen es, wir hören es, wir beten es sogar im Vaterunser, vielleicht täglich, und doch fällt es uns schwer. Und wenn wir dann in der ersten Lesung gehört haben, eigentlich ganz ähnliche Gedankengänge aus dem Buch Jesus Sirach, wo dort die Rede davon ist, Zorn und Groll sind abscheulich. Erkennen wir das nicht bei uns selbst, dass wir Zorn und Groll haben? Und haben wir nicht manchmal den Eindruck, wir hätten Recht damit? Wir dürften jetzt zornig sein? Wir dürften jetzt voller Groll sein? Wie ist das? Was sagt der Herr uns? Was möchte er uns lehren? Als erstes eine ganz kleine Bemerkung zum Zorn. Zorn ist zunächst einmal eine natürliche Reaktion auf Unrecht, das mir, meinen Lieben oder denen, für die ich einstehe, wo auch sonst sie in der Welt sein mögen, angetan wird. Zorn, die Reaktion auf Unrecht. Wir kennen bei Jesus selbst auch Zorn. Denken Sie, wer den Tempel reinigt, wer manches Mal, was mir noch heftiger zu sein scheint, voller Zorn zu den Pharisäern spricht. Ihr seid wie eine übertünchte Wand, wie ein leeres Grab. Dieser Zorn Jesu, wenn wir genauer hinschauen, ist ein Zorn, der sehr genau unterscheidet. Er richtet sich niemals gegen den, der Unrecht getan hat, um ihn zu vernichten, sondern um ihn frei zu machen von seinem Unrecht. Er ist ein Zorn der Liebe, und das gibt es auch. Niemals möchte Jesus einen Menschen vernichten, immer möchte er ihn frei machen, und sei es mit Zorn. Wer Verantwortung hat in der Erziehung für andere, der kennt das vielleicht auch, dass man manchmal auch ein wenig zornig ist. Und manches Mal ist dieser Zorn vielleicht die Sprache, die der, dem er entgegengebracht wird, im Augenblick am besten versteht. Wenn er gerecht ist und wenn er letztlich aus Liebe kommt, dieser Zorn. Wenn er nicht ein Zorn ist, der den anderen vernichten will. Das will Gott nicht. Wir aber nur allzu leicht. Wie oft wollen wir den anderen vernichten? Jesus will die Sünde vernichten und den Sünder retten von seiner Sünde. Wir aber, der Mensch in seiner natürlichen Reaktion, will oftmals den anderen ausmerzen. Den Bösen, den Fremden, den der Unrecht tut. Und wenn wir dann selbst in Zorn geraten, dann ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden. Und dass wir uns dahin führen, nicht mehr den anderen vernichten zu wollen, sondern gegen das Unrecht ankämpfen. Dazu am Ende der Predigt noch ein kurzer Gedanke. Jetzt schauen wir erst einmal wieder auf diese erste Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Zorn und Groll sind dem Herrn ein Abscheu. Wenn wir uns selbst so hineinversetzen in Situationen, wo wir vielleicht zornig waren, manchmal vielleicht gerechtfertigt, aber auf die Dauer, wenn wir an diesem Zorn festhalten, und das kennen wir auch, wie trotzig wir doch manches Mal am Zorn festhalten. Wir haben Recht, der anderen sind die Bösen. Und dann kultiviert sich dieser Zorn und er bringt einen Groll hervor in uns. Ein Rollen des Zornes, wie das Wort Grollen ja auch ganz lautmalerisch bezeichnet. Und wir sind ganz aufgeblasen und ganz erfüllt davon. Fühlen wir uns dann denn noch wohl? Ist das denn das Leben, das wir suchen? So erstaunlich es ist, dass wir an diesem Zorn festhalten. Leben tun wir dann nicht wirklich, aufleben nicht. Und doch kennen wir so etwas wie eine Kultur dieses Zornes. In manchen Wahlreden, auch bei uns zu Lande, mehr noch ist es mir in Wahlkämpfen in anderen Ländern aufgefallen, wird diese Zorn kultiviert. Man hört dann ganze Volksmassen grölen, die dort um den Redner herum sind, die plötzlich in Zorn geraten. Und uns erinnert es vielleicht in Deutschland ganz im Besonderen an die Demagogen des Nationalsozialismus. Das kann es nicht sein, diese Kultur des Zornes. Auch die Wutbürger, von denen vor einigen Jahren da die Rede war, vor allem dann entstanden ist dieses Wort um den Bahnhofsstreit in Stuttgart. Wutbürger, Zornbürger, das kann es doch nicht sein. Aber wie führt der Herr uns, damit wir da wegkommen? Führt der Herr uns vielleicht sogar dadurch, dass wir sagen sollen, das Unrecht ist gar nicht Unrecht? Oder dass wir sagen sollen, es ist gar nicht so schlimm. Oder fatalistisch die Hände in den Schoß legen und sagen, nun, da können wir auch nichts tun. Das meint der Herr nicht. Wir dürfen manches Mal aufstehen, auch im Zorn, gegen das Unrecht. Aber passen wir auf, dass in unserem Herzen nicht so ein Groll installiert, dass wir nicht zu Menschen werden, die nur noch Bitterkeit und Zorn ausstrahlen. Was ist der Weg des Herrn mit uns? Der Weg des Herrn ist einer, der, wie ich meine, wirklich nur von ihm uns geschenkt werden kann. Und wir haben das außergewöhnliche Privileg, dass wir Jesus kennen und dass wir in ihm eine Kraft finden, die uns diesen Weg gehen lehrt, der allein uns zum Leben führt. Und dieser Weg, meine ich, ist Jesus, der uns nicht grollt, der uns nicht gegenüber im Zorn verharrt. Und dieser Gipfel von dem, was Jesus da tut, mit seinem ganzen Sein, mit jedem Wort, das er gesprochen hat, mit jedem Wunder, mit jeder Geste, die er getan hat, der Gipfel all dessen sehen wir am Kreuz, wo Jesus unsere Schuld sieht. Und unsere Schuld hat ihn ans Kreuz gebracht, hat ihn leiden lassen dort. Wir könnten sagen, nun, es war die Schuld der Menschen damals und sozusagen ein wenig herausreden. Nein, nein, Jesus hat dort am Kreuz gelitten unter der Schuld der ganzen Menschheit und aller Zeiten. Wie innerlich hat er sie gesehen und getragen. Er hat nicht gesagt, dass er uns nicht verzeiht, sondern dass er es trägt. Und so geschieht am Kreuz Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Es kommt überein. Gerechtigkeit bedeutet nicht, wie man bis dahin und wohl auch heute immer wieder denkt, dadurch, dass wir den, der Unrecht tun, ausmerzen. Und wenn es auch mit einer gewissen Grenze sei, die im Alten Testament dann schon einmal um das Ganze einzuschränken, formuliert worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht mehr als dir getan worden ist. Klingt das nicht gerecht? Und kennen wir das nicht allzu oft in der Geschichte bis in unsere Tage? Diese Rache, die ein ganzes Volk am anderen nimmt, die ein Stamm am anderen verübt oder die man selbst dem anderen gegenüber üben will? Ja, kennen wir es nicht, die Freude, wenn dem, der Unrecht tut, der gar ausgemacht wird? Wenn ein Attentäter auf der Flucht erschossen wird? Finden wir das nicht gut? In einer ersten Herzensregung vielleicht wohl. Aber diese Regung entspricht nicht dem Herzen Gottes. Denn Gott will, dass der Sünder gerettet wird vor seiner Sünde. Und so schafft Gott selbst Gerechtigkeit, indem er die Last der Sünde trägt am Kreuz und uns anbietet, es ihm zu überlassen, ihn um Vergebung zu bitten. Freilich, das bleibt bei uns, dass wir es zulassen, dass er vergibt. Dass wir zulassen, dass er sieht, dass es ans Licht gehoben wird, das Unrecht, das ich getan habe. Nicht unbedingt ans Licht der Öffentlichkeit, wohl aber an das Licht Gottes und meiner selbst. Dass ich zulasse, anzuerkennen, ja, es war Unrecht. Und dann, was vielleicht noch schwieriger ist, zuzulassen, dass Gott mir trotzdem gut ist und mir verzeiht. Es gibt diese Vertrotzung im Menschenherzen, der vor lauter Trotz und Hochmut nicht zulassen will, dass Gott ihm verzeiht. Das gibt es und das ist dramatisch. So ist doch an uns etwas zu tun, damit Gott Gerechtigkeit in uns schaffen kann, durch seine Barmherzigkeit, es zuzulassen, es zugestehen, einzugestehen. Und das nennen wir dann auch Demut. Demut ist in dieser Hinsicht die Wahrheit anzuerkennen. Und zwar sowohl über mich, ich bin einer, der Unrecht getan hat, als auch, und das dürfen wir nie vergessen, über Gott, der mich trotzdem liebt und dem er verzeihen will. Demut ist diese ganze Wahrheit annehmen, meine Verfasstheit und seine Güte. Und diese Güte, so meine ich, diese Güte Gottes ist es erst, die uns ermöglicht, über uns selbst hinauszugehen und dem anderen zu verzeihen. Freilich bei Kleinigkeiten, da mag es schon uns nicht so evident erscheinen, dass wir die Hilfe Gottes brauchen, wobei ich denke, da brauchen wir sie auch. Es gibt so kleine Dinge, über die wir uns aufregen können, die den ganzen Tag vielleicht uns in Gefangen nehmen, wo wir uns im Nachhinein fragen, ja, was das denn wert? Aber es gibt eben auch Dinge, die uns tief gekränkt haben, tief verletzt, verstört haben, ja, traumatisiert haben, die alles in unserem Leben umgeworfen haben, alles scheinbar zunichte gemacht haben. Und diese Dinge zu verzeihen, liebe Brüder und Schwestern, das geht wohl aus rein menschlicher Kraft nicht. Heißt das, dass wir bleiben müssen im Zorn, im Groll, in der Verkrampfung unseres Herzens? Der Herrgott muss uns ein Wunder schenken, Das Wunder, dass wir vergeben können. Und wie tut er das? Wir kennen Beispiele auch aus der Bibel. Ich möchte eines besonders hervorheben: Petrus, der Jesus verleugnet hat. Er dachte, er würde das nicht tun, er würde mit Jesus sterben wollen. Und dann verleugnete er ihn einmal, zweimal, dreimal. Und in einem der Evangelium, ich glaube, es ist bei Lukas, ist dann geschildert, dass Jesus ihn über diesen Hof, in dem Jesus verurteilt wurde, über den Hof hinaus anschaut. Die Blicke treffen sich. Und darauf ging Petrus hinaus, so heißt es, und weinte bitterlich. Tränen der Reue. Tränen nicht der Verzweiflung, sondern der Reue. Weil er zur Reue fähig wurde, weil er gemerkt hat, gesehen hat, wie Jesus ihn anschaut. Jesus, der uns eben nicht verurteilt, der gerade deswegen ans Kreuz gegangen ist, um uns nicht zu verurteilen, sondern selbst zu tragen. Dieser Blick der Barmherzigkeit Jesu hat Petrus so gerührt, dass er umkehren konnte. Ähnlich Paulus, dieser fanatische religiöse Mörder, der vielleicht im Angesicht des Stephanos, den er hat steinigen lassen, und der für ihn, seinen Mörder, gebetet hat, wie Jesus. Vielleicht hat er dort die Gnade gefunden, später vor Damaskus, im Angesicht Jesu, den er dort in einer Vision gesehen hatte, sich zu bekehren. Liebe Brüder und Schwestern, die Güte Gottes uns gegenüber ist es, die wie ein Wunder unser Herz so stark macht und auch so arm macht, dass wir selbst vergeben können. Es braucht dieses Wunder. Und wir empfangen es alltäglich immer neu, wenn wir selbst zu Jesus kommen im persönlichen Gebet, wenn wir gemeinsam im Gottesdienst kommen und wenn wir in der Beichte kommen, in diesem Sakrament des Trostes, diesem Wunder der Barmherzigkeit Jesu, das uns tröstet und uns selbst aufleben lässt. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir dann vergeben, wenn wir dahin kommen, dann kann das sein, dass das lange braucht, dass wir noch nicht gleich vergeben können. Und das darf dann auch so sein. Jesus sagt nicht, vergib jetzt sofort, sondern vergib. Sozusagen, mach dich auf den Weg, geh diesen Weg, bis du dorthin kommst, durch meine Gnade. Und wenn wir im Vater unser beten, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann heißt das nicht, dass wir schon am Ende der Vergebung sind, sondern dass wir dabei sind, unterwegs sind. Wenn wir sagen würden, das vergebe ich niemals, dann würden wir sozusagen die Tür verschließen. Wenn wir aber sagen, das kann ich niemals vergeben, aber Herrgott, hilf mir doch, dann ist die Tür nicht zu. Und dann wird er uns führen, bis auch unser Herz soweit ist. Dazu muss es erst ans Licht kommen, was Unrecht war. Vergeben heißt nicht, das Unrecht als Recht bezeichnen. Das wäre so, als wenn wir das Opfer des Unrechts blieben. Und in manchen Unrechtregimen hören wir bis heute, dass derjenige, der dazu Unrecht verurteilt wird, am Ende sogar gezwungen wird, sich zu bedanken für das Urteil, das ihm angetan wird. Nein, das will der Herr niemals. Er will, dass wir nicht als Opfer, sondern gleichsam wie ein König ein Urteil sprechen über die Tat und über den Täter. Vergeben heißt, die Tat verurteilen und den Täter freisprechen. Wer wirklich vergibt, verurteilt die Tat und sieht, das war Unrecht, und vergibt doch dem, der das Unrecht getan hat. Die Kraft dazu empfangen wir, weil Jesus mit uns so umgeht. Und das ist das Gleichnis, das er uns im Evangelium erzählt hat. Und selbst hat er doch immer wieder vergeben. Wir dürfen doch voller Zutrauen zu ihm kommen, obwohl wir noch lang keine Heiligen sind. Und weil das so ist, weil er so gut zu uns ist, möchte er uns auch helfen, dass wir diese Güte dem anderen auch schenken. Wir kommen heute in der Eucharistiefeier zu ihm, ganz im Besonderen zu seinem Kreuz, Geheimnis des Glaubens, dass wir seinem Opfer, das wir auf dem Altar feiern. Wenn wir dort zu ihm kommen, dann danken wir ihm für seine Güte, für seinen Trost, den er uns schenkt, und bitten wir ihn, dass wir wie durch ein Wunder seine Güte in die Welt tragen und, wo es nötig ist, auch wie er selbst als König, vielleicht vom Kreuz herab, verzeihen können. Amen.